Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Dieser junge Thai hat sich entschieden, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, zu meditieren und sich dem Tempel zu widmen. Patya ist ein buddhistischer Mönch in Bangkok und Andreas, du hast ihn getroffen.
Genau, und zwar in einem Tempel, wie es unzählige gibt in Thailand, ein bisschen außerhalb Bangkoks. Patya ist ein junger Mann, der aussieht, wie ein Mönch aussieht. Seine Haare sind abgeschoren, er hat auch keine Augenbrauen mehr. Patya ist 23 Jahre alt und er müsste nicht Mönch sein. Er könnte auch als Ingenieur arbeiten. Er hat da nämlich gerade seinen Bachelor abgeschlossen. Früher war es üblich in Thailand, dass junge Männer mindestens ein paar Monate ins Kloster gehen, um dass der Glaube im thailändischen Buddhismus, dass der Familie Glück und Wohlstand bringen soll. Heute aber tun das immer weniger Männer. Und damit ist eigentlich Patya heute eine Ausnahme. Er hat gesagt, in seiner Abschlussklasse, da waren 500 junge Männer und nur noch 10 von ihnen sind dann nach dem Abschluss ins Kloster eingetreten. Und das deutet so auf ein bisschen etwas Größeres hin, und zwar, dass der Buddhismus in Thailand in einer Krise steckt.
Ein wichtiger Pfeiler der thailändischen Kultur wird immer stärker angezweifelt, der Buddhismus. Warum immer mehr Menschen in Thailand das System hinterfragen, erzählt Südostasien-Korrespondent Andreas Papst. Ich bin Nadine Landert. Andreas, wie kommt denn das, dass Patya jetzt eben eine Ausnahme ist und dass es nicht mehr üblich ist, ins Kloster zu gehen?
Das hat mehrere Gründe, aber ganz aktuell beschäftigt die Jungen vor allem die diversen Skandale, die in diesem buddhistischen Tempel stattfinden, und vor allem jetzt auch ein Skandal, der jüngst auch international Schlagzeilen machte. Und in diesem Skandal ging es darum, dass hochrangige Mönche über Jahre hinweg sexuelle Beziehungen mit einer Frau hatten. Dazu muss man wissen, dass buddhistische Mönche eigentlich im Zölibat leben. Sie haben dieser Frau auch Geld gegeben. Es ist ein bisschen umstritten, ob das Schweigegeld war, damit sie nichts sagt, oder ob das eine langjährige Affäre war. Jedenfalls dauerten diese Beziehungen über 12 Jahre. Die Frau hat insgesamt 10 Millionen Franken bekommen von Mönchen, und dieses Geld stammt aus den Klosterkassen.
Okay, das ist schon eine große Dimension von einem Skandal, aber das alleine kann ja wohl nicht der Grund sein, warum die jungen Männer eben nicht mehr Mönch sein wollen.
Es ist eben nicht nur dieser eine Skandal. Dieser Skandal ist leider nur einer der spektakulärsten. Man findet sehr schnell kleinere Skandale. Diesen Frühling verhaftete die Polizei einen Mönch, der 750'000 Franken Spenden in einem Online-Casino verspielt hat. Und die kleineren Skandale, die schaffen es eigentlich schon gar nicht mehr in die Medien. Mhm. Und sie passieren halt einfach seit Jahren. Und auch Patya, der selber als Mönch eingetreten ist, sagt, dass diese Skandale einen großen Einfluss hat, dass junge Menschen in Thailand weniger religiös sind und sehr viel das Gefühl haben, dass eigentlich alle Mönche korrupt seien. Und Patya sagte mir auch, es müsse sich jetzt etwas ändern.
Was muss sich denn ändern? Also wo müsste man da ansetzen?
Das ist nicht so einfach, weil es grundlegend im System etwas geändert werden müsste. Und darüber habe ich mit Sanitsuda Ekachai gesprochen.
I'm so happy, you know, that they let me write.
Is that difficult to be a voice against these monks or against this corruption?
Sanitsuda Ekachai ist eine pensionierte Journalistin. Sie ist 70 Jahre alt. Sie sagt von sich selbst, sie sei eine sehr gläubige Buddhistin. Deshalb ist ihr das Thema auch so wichtig. Und dieser jüngste Sexskandal hat sie eigentlich aus der Pension geholt. Sie hat ein viel beachtetes Meinungsstück dazu geschrieben. Deshalb habe ich sie auch getroffen. Und sie begleitet auch seit Jahren diese Skandale in den Tempeln, sei es Sex, sei es Korruption. Und sie sagt auch, der Glaube in Thailand, der sei schon länger in einer Krise.
There have been so many scandals. Sex, corruption. So often that it doesn't surprise people anymore. And this kind of thing sort of erode people's faith.
Also sie sagt, es sei schon fast niemand mehr überrascht, wenn neue Skandale ans Licht kommen würden.
Genau, die Erosion des Glaubens hat eigentlich schon stattgefunden, laut ihr. Und sie sieht das Problem in einem veralteten System, das dem thailändischen Buddhismus zugrunde liegt. Und dieses System sei eben wie geschaffen für Korruption und Skandale.
Das System sort of encourages them to do it because they can do it without punishment.
Wie meint sie das? Also wie funktioniert dieses System, das sie kritisiert?
Dazu muss man ein bisschen ausholen. Und zwar wird in Thailand eine bestimmte Strömung des Buddhismus gelebt. Der Theravada-Buddhismus, das ist der älteste Buddhismus. Der unterscheidet sich ein bisschen vom Buddhismus, wie er zum Beispiel in Japan, im Tibet, in China gelebt wird. Und der Buddhismus in Thailand hat heute oft etwas Transaktionales. Das heißt, man gibt Geld einem Tempel oder einem Mönch und erhält dafür spirituellen Verdienst. Sei es für sich selber, für die Familie, für einen Verstorbenen. Das heißt, man bezahlt direkt Bargeld dem Tempel, wenn man vorbeigeht, oder man bezahlt die Mönche, wenn sie nach Hause kommen, um ein Ritual durchzuführen, zum Beispiel, wenn man in ein neues Haus zieht. Das ist sehr, sehr viel Geld, das in einem Jahr von den Gläubigen an die Tempel fließt. Schätzungen gehen von 2,5 Milliarden Franken jährlich aus.
Okay, also da findet eine Form von Kommerzialisierung des Glaubens vielleicht auch statt, aber gleichzeitig brauchen die Mönche ja auch Geld.
Genau, die Mönche brauchen Geld, das stimmt. Sie brauchen das Geld für Tempelrenovation, für Schulen. Und Eckhart Schei sagt auch, dass man Geld gibt, sei nicht das grundlegende Problem. Das Problem ist die große Menge an Geld und dass diese Tempelfinanzen überhaupt nicht transparent sind. Es gibt da keine staatliche Kontrolle, wohin dieses Geld fließt und wie viel Geld so ein Tempel verwaltet. Und wenn so viel Geld fließt und es gibt keine Transparenz, dann gibt es eben die Versuchung.
It sort of leads you into other temptations if you don't have a system to control it, temple donations transparent and to make monks accountable.
Wir sind gleich zurück.
Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Also kann man sagen, dass dieses Transaktionale, das Geld von Gläubigen zum Mönch fließt und das intransparent, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, dass das System anfällig ist für Korruption und Skandale?
Einerseits und andererseits gibt es natürlich auch die andere Seite, die Mönche selbst. Für viele, und das sagt Eckhart Schei, ist Mönchsein weniger eine Berufung als ein Beruf. Sie wissen, wenn man Mönch ist, kann man damit Geld verdienen. Das heißt, der Glaube und die buddhistische Praxis kommen eigentlich ziemlich kurz.
Wie kommt denn das?
Das beginnt eigentlich bei der Bildung. Die Tempel bieten Bildung an oder Schulen. Gerade für ärmere Kinder ist das wichtig, dass sie Zugang zu diesen Tempelschulen haben. Aber die Bildung beschränkt sich dann oft nur darauf, dass man buddhistische Schriften auswendig lernt, ohne die spirituelle Komponente, ohne dass man sie eigentlich versteht.
When you are weak spiritually and when you have a chance to go to get money and get status. That happens. Can you blame them? Well, yes. Yes and no. But I blame the system. I blame the system more.
Also sie gibt dem System mehr Schuld.
Genau, sie sagt, das sind oft Buben aus ärmeren Verhältnissen, die einen Job brauchen und Mönch dann als Job sehen. Und Ekachai argumentiert dafür, dass die thailändische Öffentlichkeit eigentlich dieses System hinterfragen müsste. Dass man zwar über korrupte Mönche lästert, mittlerweile lästern sehr viele Menschen über diese korrupten Mönchen, und trotzdem gibt man weiterhin Geld an diese Tempel, ohne Transparenz zu verlangen von den Tempeln. Und dieses Geld geben und dieses Mönche zu sich nach Hause holen für Rituale und dafür bezahlen, das steckt einfach sehr, sehr tief in der thailändischen Kultur drin.
Also wenn sie fordert, dass das System hinterfragt werden soll, gibt es denn da konkrete Lösungsansätze oder Reformideen?
Das ist ein sehr schwieriges Thema in Thailand. Und zwar muss man dazu wissen, dass Thailand, das Land steht eigentlich auf drei Säulen. Eine ist Nation, einer ist die Monarchie, der König, und der dritte ist der Buddhismus. Und wenn man eine Säule anfängt zu hinterfragen oder Reformen verlangt, in diesem Fall den Buddhismus, dann ist es nur ein kurzer Weg, auch andere Säulen zu hinterfragen, zum Beispiel die Monarchie. Und der König wünscht keine Kritik in Thailand. Der König hat politische Macht. Aber wer der König kritisiert, da gibt es lese majesté laws, da gibt es hohe Gefängnisstrafen, wenn man den König kritisiert. Und die Kritik an einer Säule oder die Reform von einer Säule, da hat das Establishment sehr viel Angst, dass wenn man Reformen zulässt im Buddhismus, dass dann schnell auch Kritik an dieser Monarchie von Thailand aufkommt.
Und das heißt aber, dass die Bevölkerung auch irgendwie schon eingeschüchtert ist, dass man eben überhaupt nicht beginnt, das in Frage zu stellen?
Die Bevölkerung ist nicht eingeschüchtert. Ich glaube, sie ist eher ermattet von einem System, das wenig Kritik zulässt und das schon sehr seit Jahrzehnten so funktioniert. Deshalb weichen viele Thais heute diesen Fragen auch aus, weil man sowieso nichts ändern kann.
Also das heißt, es bleibt dann einfach so. Ein veraltetes System, anfällig für Skandale.
Ja, im Moment wird es so bleiben. Reformen sind sehr, sehr schwierig durchzusetzen in diesen Systementeilen. Es ist ein sehr starres System. Aber man muss schon sagen, es gibt gerade hier in Bangkok, wo ich lebe, enorm viele junge Menschen, die unzufrieden sind, und enorm viele Menschen, junge Menschen vor allem, die sich Veränderungen wünschen, die auch für diese Veränderungen auf die Straße gingen, die auch für diese Veränderungen wahrscheinlich irgendwann mal wieder auf die Straße gehen werden.
Aber wir reden da von Veränderungen in der Politik oder vom Buddhismus?
Es ist eben schon sehr eng verknüpft, weil der König ist natürlich der Beschützer des Buddhismus. Thailand ist offiziell ein säkuläres Land, aber halt doch nicht ganz. Und Thailand ist auch offiziell eine parlamentarische Demokratie, aber doch nicht ganz. Und diese beiden Dinge sind in Thailand wirklich sehr, sehr eng verknüpft.
Gut, du hast gesagt, das System in Thailand ist starr, aber doch spürt man auch diesen Wunsch nach Veränderung bei vor allem jungen Menschen. Das klingt ja schon danach, als könnte eine Veränderung da angestoßen werden.
Also es gibt, wenn wir jetzt uns auf die Religion beziehen, schon auch so genannte Grassroots-Bewegungen, also junge Menschen, die versuchen, Buddhismus anders zu leben, außerhalb dieses starren klerikalen Systems des thailändischen Buddhismus, die neue Strömung des Buddhismus entdecken. Auch das Internet hat da sehr viel angestoßen, weil es ein bisschen den Mönchen die letzte spirituelle Autorität genommen hat, weil man kann jetzt auch auf YouTube reden hören, man kann online sich austauschen im Buddhismus, und es gibt schon so eine dezentrale Bewegung, eine dezentrale buddhistische Bewegung von jungen Menschen in Thailand, die versuchen, religiös und spirituell zu sein, aber auf ihre Art.
Ja, und auf unsere Art gehen wir jetzt auch mehr meditieren, Andreas, oder?
Ich lebe jetzt doch schon ein paar Jahre in Asien und meditiere immer noch nicht.
Höchste Zeit anzufangen. Danke dir vielmals, warst du zu Besuch.
Danke dir, Nadine.
Und das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.